einfach pauschal schon mal 3% sollte, also darunter wird nie gespart, bitte. Und nur das, was ich an Renditen oberhalb dieser 3 erziele, ist überhaupt etwas, was mir Plus bringt. Und selbst da kann man sich streiten. Für mich ist eine 4 oder eine 5 auch immer noch keine Rendite, weil es ist immer noch nur eine Aufwandsentschädigung.
Herzlich willkommen bei Financial Help. Hier geht es um deinen finanziellen Erfolg. Wenn auch du Lust auf Durchblick, Fortschritt und finanzielles Geschick hast, dann bleib dran. In dieser Folge erfährst du exklusiv die Formel für dein Reichtum. Und los geht's mit der heutigen Folge. Ich musste bei dem Folgentitel ehrlicherweise schon ein bisschen lachen, weil es natürlich sehr, sehr hochgestochen klingt. Es gibt natürlich, oder wir behaupten, wir haben die Formel für dein Reichtum. Wie wirst du reich? Und das ist ein großes Geheimnis, aber heute teilen wir es ausnahmsweise mit euch, Mensch. Würde ich gleich gerne ein bisschen abmildern. Es ist natürlich keine Komm in meine WhatsApp-Gruppe-Folge. Und es gibt auch nicht die eine Formel, wie du von heute auf morgen zum großen Reichtum kommst. Das ist natürlich irgendwie Quatsch. Aber durchaus gibt es viele Faktoren, die wichtig sind und die clever zu befolgen sind für deinen eigenen Vermögensaufbau. Und da können wir beide sowohl aus der Erfahrung sprechen, als auch aus einem großen Repertoire an Wissen, was man sich so über die Jahre angeeignet hat. Und Julian, leg doch mal los und erzähl uns ein bisschen, welche Faktoren sind denn erstmal wichtig, um vernünftig Vermögen aufzubauen? Und würdest du sagen, gibt es, ja, sagen wir mal, 4, 5, 6 Aspekte, die auf jeden Fall immer erforderlich sind? Was ist so deine Meinung dafür?
Ja, ich bemühe mich mal in dieser Folge nicht zu sehr meinen Nerd-Faktor da irgendwie rauszuholen, weil wenn es um Formel geht, dann freut man sich natürlich immer so ein bisschen, jetzt kann ich was erzählen, was wichtig ist. Aber wir wollen es ja so gestalten, dass es möglichst für jeden interessant ist und nicht abschreckend und man jetzt hier nicht in dem Bereich Raketenwissenschaften abdriftet, sondern dass es eher... Ja, man muss nicht besonders intelligent sein, um das zu verstehen, nur so ein ganz, ganz bisschen clever. Und ich glaube tatsächlich auch, dass ein wenig gesunder Menschenverstand jeden sogar selber auch diese Formel bringt, auch wenn man sie vielleicht so explizit noch nicht deutlich in seinem Leben integriert hat. Aber wenn man sie hört, dann sagt man, ja, ist ja logisch, jetzt habe ich es auch in meinem Bewusstsein. Ich behaupte, das sind 4 Faktoren, die primär wichtig sind, um erfolgreichen Vermögensaufbau zu betreiben und langfristig seine finanziellen Ziele zu erreichen. Und ich behaupte auch, dass es jeder in seinem Leben schaffen kann. Und ich behaupte auch, dass sogar jeder in seinem Leben, wenn er es denn möchte und es ihm wichtig ist und da dran bleibt und seinen Plan verfolgt, jeder in seinem Leben Millionär werden kann. Und das auf Basis von dieser Formel. Genau. Und wenn du magst, ist mein Vorschlag, dass wir einfach mal so diese 4 wichtigsten Faktoren plus ein paar nebenher mit ein paar Anmerkungen durchgehen, besprechen, was ist da das Wichtigste und dann jeder möglichst gut organisiert und motiviert seinen Vermögensaufbau angehen kann und das auch mal abgleichen kann bei diesen 4 Faktoren, wo stehe ich da jetzt gerade.
Ja, dann schieß mal los. Faktor Nummer 1.
Gut, um Vermögen aufzubauen, muss ich natürlich mit ein klein wenig Vermögen auch starten, also das Potenzial haben, Geld anzulegen oder in den meisten Fällen einfach zu sparen. Also wir sprechen jetzt hier über Sparpläne und damit muss das Geld ja erstmal irgendwo herkommen. Und damit ist das erste Potenzial, um Vermögen aufzubauen, mein Einkommen. Mhm. Und grundsätzlich wird wahrscheinlich jedem einleuchten, je höher mein Einkommen, desto besser auch für meinen Vermögensaufbau. Und explizit möchte ich dabei auch erwähnen, Einkommen muss nicht singulär sein, also zum Beispiel durch meine Tätigkeit als Angestellter, das darf auch noch ein Zusatzeinkommen sein oder mehrere Zusatzeinkommen oder Zuschüsse von irgendjemandem, also egal was. Grundsätzlich alle Mittelzuflüsse, so möchte ich es mal sagen, sind da herzlich willkommen und im Zweifelsfall gilt immer mehr, also mehrere Ströme und mehr pro Strom ist immer besser als weniger, immer. Also es gibt keine Ausnahme. Es gibt Menschen, die sagen, ja, aber wenn ich mehr verdiene, muss ich auch mehr Steuern zahlen. Das stimmt natürlich, aber auch nach Steuern habe ich trotzdem noch mehr über. Und du willst ja lieber 1 Milliarde Steuern zahlen, Das heißt dann auch, dass du dann auch 2 Milliarden mindestens verdient hast in dem Beispiel und 1 Milliarde behalten darfst, als dass du sagst, ich will gar keine Steuern zahlen. Also Fokus Nummer 1, so viel Einkommen wie nur möglich.
Okay, das leuchtet erstmal ein. Und was du gerade auch noch so ein bisschen gesagt hast, was ich auf jeden Fall rausgehört habe, ist gerne auch mehrere Einkommensströme nutzen und sich aufbauen, ne?
Ja, absolut. Also alleine da könnte ich eine Riesenfolge drüber machen. Immer wieder wäre mein Tipp zu schauen, gibt es noch andere Möglichkeiten, wie Geld zu mir finden könnte? Zum Beispiel über noch einen Nebenjob, wenn ich denn möchte, oder ein Nebenbusiness oder mehrere Nebenbusiness, die ich mir aufbaue. So bin ich zum Beispiel tatsächlich sogar vor mittlerweile 25 Jahren in die Finanzbranche gekommen, weil ich einfach nur neben meinem damaligen Job ein bisschen was dazu verdienen wollte. Jetzt hat es mich gepackt und ich habe gesehen, es macht mir Spaß, mir liegt es auch, behaupte ich, und ich kann damit auch gut Geld verdienen, dass es dann sogar irgendwann aus diesem Nebenjob nach über 2 Jahren dann sogar mein Primäreinkommen wurde. Also man weiß auch nie, was sich daraus ergibt, also immer an diesen Chancen denken. Ich habe mir übrigens auch geschworen, dass jetzt nur so im Nebensatz, jedem, der sowas interessiert, weil es mein Leben positiv verändert hat, auch diese Chance zu geben. Also sollte irgendjemand als Beispiel Interesse haben, mal auch im Bereich Finanzen, Finanzbusiness reinzuschauen, einfach bei mir melden oder auch bei dir natürlich und einfach mal ein paar Fragen stellen, über die Schulter gucken. Ich glaube, das kann ich für dich genauso sagen wie für mich. Also grundsätzlich sind wir da offen, entweder selber zu machen oder Kontakte herzustellen. Muss aber natürlich nicht die Finanzbranche sein, kann auch was ganz anderes sein. Einfach nur diese Offenheit, immer noch mit dieser Frage, was kann noch? Nie mit, es muss final langfristig laufen, aber es könnte die Chance für ein Zusatzeinkommen sein.
Sehr gut. Faktor Nummer 2.
Wenn wir über Einnahmen sprechen, steht natürlich auf der anderen Seite das Thema Ausgaben. Und bei konstanten Einnahmen ist es natürlich mit weniger Ausgaben deutlich einfacher, Vermögen aufzubauen, weil Einnahmen minus Ausgaben, ich hätte jetzt fast gesagt, meine Sparrate bedeutet, nein, es ist meine potenzielle Sparrate. Ich muss natürlich dann auch das nutzen, aber grundsätzlich nutzen, um es für meinen Vermögensaufbau zu investieren. Aber grundsätzlich gilt natürlich, wenn ich geringere Ausgaben habe, vor allen Dingen fixe Kosten, habe ich das Potenzial für einen höheren Sparplan. Und da möchte ich appellieren, bei jeder Ausgabe, die man zusätzlich neu in sein Leben, ich nenne es mal liebevoll, einlädt oder akquiriert, zweimal zu überlegen, ist es mir das wirklich wert? Weil tendenziell eine Ausgabe, die ich einmal einlade, mich ein Leben lang nie wieder verlassen wird. Also wenn ich bisher, jetzt hätte ich fast gesagt, von verschiedenen Kleidemarken, sagen wir mal, bisher eine günstige Kleidungsmarke trage jahrelang und dann auf eine höhere umsteige und dann so in meinem Umfeld wahrgenommen werde, dann werde ich wahrscheinlich nach 2 Jahren, wenn ich das gemacht habe, nicht mehr abwärtskompatibel sein, um wieder die alten zu tragen, weil ich dann befürchte, dass mein Umfeld fragt, Mensch, was ist mit dir passiert, geht es dir nicht mehr gut. Und das gleiche mit dem Auto, ne? Wenn ich einmal ein Polo fahre, dann ein Golf und dann meinetwegen 3er-BMW, einmal 3er-BMW gefahren, werde ich wahrscheinlich mir das nie wieder erlauben dürfen, Golf zu fahren, weil ich dann immer denke, oh, was denken denn die anderen Menschen über mich, oder Mensch, ist das ein kleines Auto. Und das gibt es auch kein Limit. Also auch wenn du ein 3 Lamborghinis hast, dann siehst du Menschen, die noch einen Heli haben und dann sagst du, dann brauche ich auch einen. Und dann wirst du nie wieder ohne Heli leben können, weil du ja nie wieder im Stau stehen willst mit deinen blöden Lamborghinis. So, ne? Also deswegen immer überlegen, welche Ausgaben akquiriere ich. Und andersrum sogar, die ich habe, das ist dann schon das Profi-Level, brauche ich die wirklich? Also ich bin wirklicher Profi, wenn ich es schaffe zu sagen, okay, ich habe jetzt 3 Lamborghinis, ja, wo ist der Unterschied zwischen den dreien? Die Farbe, okay, vielleicht reicht auch einer. Also das hinzubekommen, sogar laufende Kosten wieder zu reduzieren, das ist sensationell, um dann dieses frei werdende Potenzial für meinen Vermögensaufbau zu nutzen und schneller meine finanzielle Freiheit zu erreichen. Und dann habe ich ja ein Leben lang passives Einkommen, von dem ich natürlich dann wieder gucken kann, wie ich dann vielleicht an meine Ausgaben steige. Aber es ist ein Riesenunterschied, Ausgaben zu haben, die ich bediene von Geld, was ich heute verdiene, also weil ich dafür aktiv arbeite, oder Ausgaben, die ich bediene, die ich eigentlich nicht zahle, weil es einfach ein Teil meines passiven Einkommens ist. Das sollte man immer unterscheiden. Und mein Tipp ist, zumindest bei luxuriöseren oder angenehmeren Ausgaben, die immer nur dann im Leben zu haben, wenn das über passives Einkommen schon gedeckt ist.
Hm.
ganz okay. andere.
Okay, und ich würde dazu gerne möglich. Noch hinzufügen, dass man das auch ja regelmäßig wieder gegencheckt, weil es eigentlich seine Ausgaben sind, weil ich hatte das Anfang des Jahres auch noch. Ich meine, das hat jetzt keine großen Summen betroffen, sondern ich habe das, glaube ich, in einer Folge schon mal gesagt, aber da ist mir dann aufgefallen, oh, ich habe da doch irgendwie dieses Abo abgeschlossen, was ich aber gar nicht nutze. Habe das dann natürlich wieder wieder gekündigt, weil ich davon keinen Mehrwert habe. Aber ja, ich habe es natürlich erstmal diverse Monate bezahlt, weil ich da auch den letzten Check dann irgendwie zur Mitte des letzten Jahres hatte und da war es noch nicht. Und was ich auch immer wieder finde und auch in den Beratungen wahrnehme, es gibt sowohl im Internet als auch, wir haben das natürlich auch, wer das haben möchte, darf sich da gerne melden, diverse Listen, wo es Einsparpotenziale gibt. Also da sind durchaus diverse Aspekte drauf, die vielleicht so gar nicht auf der Hand liegen, an die man noch gar nicht gedacht hat. Und damit kommt man dann da drauf und kann da die eine oder andere Ausgabe auch nochmal überdenken.
Genau, absolut, da stimme ich dir zu. Und was auch immer ein guter Aspekt sein kann, einfach mal seine Ausgaben der letzten Monate mit einer, ich nenne es mal vorsichtig, zweiten Instanz durchzugehen. Das heißt, nicht ich gucke meine Ausgaben durch, sondern ich mache das zusammen mit dir als eine Freundin von mir. Und im Zweifelsfall stellst du mir eine kritischere Frage als ich. Und natürlich behaupte ich, ich muss in 4 Fitnessclubs angemeldet sein, weil es geht nicht anders. Und du sagst, Julian, ganz ehrlich jetzt mal, wäre vielleicht nicht einer auch okay und vielleicht der günstigste von den 4 oder so. Ne? Also, dass man da nochmal etwas kritischer gefragt wird. Und das Gleiche kann man natürlich auch super gut in unserem Finanzfachgebiet jetzt machen, dass man einfach mal alle seine Finanzausgaben durchgeht und auch, also gerade bei dem Bereich Versicherungen, kann man sich ja fragen, brauche ich jetzt diese Versicherung unbedingt oder habe ich die vielleicht irgendwann mal gut gefunden und jetzt ist sie gar nicht mehr angesagt? Oder gibt es das vielleicht auch bei einem anderen Anbieter für den halben Preis oder vielleicht irgendwo anders sogar mit ganz anderen Leistungen? Also mir fällt da als Beispiel eine Beratung ein, die ich gestern erst hatte. Da hatte jemand eine Berufsunfähigkeitsversicherung und wir haben dann gesagt, okay, die läuft jetzt zwar schon über 10 Jahre, aber wir rechnen sie trotzdem einfach mal durch und wir haben festgestellt, tatsächlich haben wir das so hinbekommen, dass die gleiche Leistung jetzt für ein Drittel des Geldes zu haben gewesen ist. Also wir haben dann beide gestaunt, aber deswegen macht das schon Sinn, alle paar Jahre einfach mal auch mit einem Finanzexperten, der den Markt für einen vergleicht, also nicht bei einer Gesellschaft logischerweise, sondern dass viele Gesellschaften verglichen werden, dass man da einfach neutral dran geht und guckt, brauche ich das? Und wenn ja, ich das aktiv will, ist das dann auch das attraktivste Angebot vom Gesamtmarkt. Ja. Und wenn man das durch alle Lebensbereiche durchgeht, mal guckt, was geht so vom Konto alles ab, das ist dann mal einer der Vorteile, wenn man digital bezahlt, weil man dann auch alle Ausgaben wirklich dann auf seinem Kontoauszug sieht. Sonst hat es natürlich auch psychologische Vorteile, wenn man viel mit Bargeld zahlt. Aber in dem Fall ist das ein Mehrwert, wenn man alles digital bezahlt, wenn man dann wirklich alles sieht und sich dann fragen kann, muss das wirklich sein? Oder ja, möchte ich gerne noch mehr Potenzial für Vermögensaufbau haben und meine Ausgaben reduzieren? Also zusammengefasst, Faktor Nummer 2 von der Reichtumsformel definitiv ist das Thema Ausgaben, aber wichtig nur, wenn ich die Ersparnisse dann natürlich auch in eine Sparrate umwandle. Also sonst ist es nur Sparpotenzial, was nicht gehoben ist.
Okay, ist das schon Faktor Nummer 3? Also sprich, sich eine Sparrate zu überlegen und die auch einzuhalten?
Ja, da kann man sich natürlich jetzt streiten, ob das Faktor Nummer 3 ist. Ich sage jetzt einfach mal nein, sondern wir haben, Klammer auf, Einkommen minus Ausgaben, Klammer zu. Das sind die beiden Faktoren und dann wird daraus die Sparrate, wenn ich sie dann umsetze. Aber nur weil ich Einnahmen minus Ausgaben habe, ist es nicht automatisch Faktor 3, sondern die Klammer an sich hat schon die beiden Faktoren Einkommen und Ausgaben.
Okay, was ist dann Faktor 3?
Ja, mit Sicherheit etwas, was auch jedem sofort logisch erscheint. Das ist das Thema Rendite. Und grundsätzlich gilt natürlich, mehr ist besser als weniger. Punkt Nummer 1, was man immer berücksichtigen sollte, wenn man irgendwo Geld anspart für einen mittel- oder langfristigen Horizont. Nicht ein einziges Mal sollte man eine Ausnahme machen. Es sollte immer die Inflation schon mal per se ausgeglichen sein. Und sagen wir mal, die Inflation im Schnitt über viele Jahre liegt in stabilen Wirtschaftsräumen wie jetzt hier bei uns in Deutschland bei 3%. Jetzt kann man streiten, sind das 2,8 oder 3,3%. Mir geht es jetzt gar nicht um eine Nachkommastelle, sondern einfach pauschal schon mal 3% sollte. Also darunter wird nie gespart, bitte, weil ich ja sonst obwohl die Zahl am Ende höher ist als das, was ich eingezahlt habe, weniger dafür kaufen kann, also weniger Kaufkraft dafür erziele. Das macht also gar keinen Sinn. Und nur das, was ich an Renditen oberhalb dieser drei erziele, ist überhaupt etwas, was mir Plus bringt. Und selbst da kann man sich streiten, weil wenn man jetzt eine 4 erzielt, das Ganze muss man ja noch versteuern. Man hat auch immer einen Mindestaufwand zeitlich gesehen, um sich darum zu kümmern. Für mich ist eine 4 oder eine 5 auch immer noch keine Rendite, weil das ist immer noch nur eine Aufwandsentschädigung. Also wirklich Plus macht man erst so ab 6-7% plus X aufwärts bei Rendite. Und klar ist natürlich auch, je mehr ich erziele, desto besser. Und das führt dazu, dass meistens kein Weg an der Königsklasse für Vermögensaufbau vorbeiführt. Das ist dann die Beteiligung in der Wirtschaft, also zum Beispiel über Aktien, wenn denn der Anlagehorizont dazu passt und auch mein Profil als Anleger grundsätzlich. Ne? Das ist etwas, was einen ordentlichen Hebel haben kann. Also man kann sich gerne mal im Internet, gibt es ganz viele kostenlose Rechner für Zinseszins hinsetzen und gucken, wenn ich 20, 30, 40 Jahre Vermögensaufbau betreibe, ob ich jetzt 5% oder 8% erziele, im Schnitt über viele Jahre, was das für ein unfassbarer Hebel ist. Und jedes Prozent mehr bringt mir auch nochmal eine Überrendite. Also das ist einfach nicht linear, sondern exponentiell. Unser Gehirn ist nicht gemacht, das zu verstehen. Auch ich verstehe das immer noch nicht, obwohl ich mich jetzt mittlerweile seit 25 Jahren damit beschäftige und begeistert bin. Aber ich muss es auch mal wieder ausrechnen. Das Einzige, was ich da wirklich weiß, dass ich es nicht weiß, nur um den Effekt weiß und deswegen wirklich hinsetzen und das Bestreben, um jeglichen auch Nachkommarenditen zu optimieren, das kann ich nur befeuern. Und da geht es darum, wirklich dann auch intelligente Kombinationen und intelligente Strategien mit verschiedenen Finanzprodukten zu entwickeln, um da auch die Nachkommastellen in dem Renditebereich für langfristige Sparen zu optimieren. Und auch wenn man sagt, boah, lohnt sich das jetzt wirklich, ob ich jetzt 6 oder 6,5% erziele, ist doch egal. Nein, das ist eben nicht egal. Und da trennt sich halt die Spreu vom Weizen bei durchschnittlichen Finanzprodukten zu erstklassigen, wirklich empfehlenswerten.
Okay, check. Dritter Punkt, Rendite. Was ist der letzte Punkt?
Wir fassen mal zusammen, was wir bisher als Formel haben. Klammer auf. Einnahmen minus Ausgaben, Klammer zu. Und jetzt mal Rendite, also zum Beispiel mal 1,08. Und jetzt kommt noch ein Faktor dazu, den man so vielleicht gar nicht immer auf dem Schirm hat. Jetzt geht es bei der Rendite hoch die Zeit. Weil ich natürlich Zinseszinseffekt nur über die Zeit habe und je länger eine Anlage läuft, desto deutlich übermäßig profitiere ich davon. Wir sollten also möglichst nicht bildlich gesprochen sagen, okay, ich bin hochmotiviert, ich sprinte, mache wieder einen Stopp, sprinte, mache wieder einen Stopp, sprinte, mache wieder einen Stopp, sondern lieber, ich bin joggen, Dauerlaufen und um in dem Bild zu bleiben, ist Vermögensaufbau eher ein Marathon und halt kein 100-Meter-Lauf. Also konstant einfach da dranbleiben und anders als beim klassischen Marathon, wo du ja eher eine Durchschnittsgeschwindigkeit hast, ist es dann so, dass du, um sich das vorzustellen, bei dem Zinseszinseffekt, du wendest immer die gleiche Energie auf, bist immer im Sauerstoffüberschuss am Joggen, aber du wirst trotzdem immer schneller, als ob das Ziel magnetisch ist und je näher du hinkommst, desto mehr zieht es dich an. Leider ist dieser Effekt immer nur am Ende. Also am Ende geht es steil bergauf. Und das bedeutet halt, wenn man das wirklich für sich nutzen will und diesen gigantischen Effekt der Reichtumsformel für seinen Vermögensaufbau nutzt, dann sollte man möglichst früh anfangen. Am besten gestern, noch besser bei der Geburt. Wenn man es da verpasst hat, ist heute der beste Zeitpunkt und morgen ist schon zu teuer. Also was möchte ich damit auch sagen? Im Zweifelsfall lieber längere Zeiträume, anstelle alles zu überoptimieren und lange zu überlegen, was mache ich jetzt genau, also nicht unüberlegt jetzt einfach irgendwas, nicht jetzt einfach heute mit dem Sparbuch starten, wenn ich auch morgen mit dem Aktiensparplan starten könnte, das ist auch klar, aber jetzt auch nicht jahrelang rumtüdeln, mache ich jetzt eine Sparrate von 500 oder 517,13 Euro, machen, sofort machen und auch möglichst nie dran gehen oder so selten wie nur möglich, weil ich natürlich sonst diesen Effekt immer wieder kaputt mache. Und das ist das Gleiche wie bei Corona, am Anfang ist nichts passiert und hinterher, weil wir halt dieses Zinseszinswachstum haben, hatte das quasi jeder 17 Mal. Man kann sich das nicht vorstellen, wie am Ende so eine Kurve unfassbar fett ansteigte.
Okay, Zinseszinseffekt ist ja auch ein Thema, über das wir schon 100 Mal gesprochen haben, aber man kann es nicht oft genug sagen. Sind das die Aspekte, die du unter die Reichtumsformel packen würdest?
Wenn ich mich auf 4 festlegen müsste, definitiv. Natürlich kommen jetzt noch weitere Faktoren dazu. Ich sag mal so wie beim Laufen der Rückenwind. Das ist vielleicht nicht primär das, worauf man sich fokussieren würde. Wahrscheinlich eher auf Ernährung, Equipment, Training und sowas. Aber Rückenwind ist natürlich auch ganz cool. Und bei Vermögensaufbau kann das natürlich sowas sein wie zum Beispiel, in welchen Modellen kann ich noch Steuern sparen? Dass man da nochmal guckt, wie sieht das grundsätzlich mit Kosten aus? Also ich will jetzt nicht sagen, dass Kosten pauschal immer schlecht sind, aber trotzdem gibt es welche, die haben Daseinsberechtigung und welche, die sind nicht so cool. Dann auch natürlich Eigenschaften von dem Finanzprodukt. Also ist das Vermögen, was ich da aufbaue, das Produkt an sich immer verfügbar im Plan B, wenn ich halt doch mal dran muss, aber nicht will, sondern muss. Wie sicher ist die Geldanlage, also wie planbar, wie stabil, wie zuverlässig? Das sind alles so Faktoren, die sollten mit berücksichtigt werden, aber die Hauptfaktoren sind definitiv Einkommen, Ausgaben, Rendite und Zeit. Und alles zusammen sollte man mit berücksichtigen oder einfach mit einem Experten, einfach der da ausgewiesen ist, sich auszukennen, durchgehen. Und mein Tipp ist da immer, das am besten mit Menschen zu machen, die selber auch durch ihre Person selber halt auch beweisen, dass sie da Profi sind. Also nicht jemand, der da in der Theorie gut ist, aber in Wirklichkeit auch seit 40, 50 Jahren Einkommen hat, aber trotzdem da nichts auf die Seite gebracht hat. Also warum sollte ich dem zuhören, wenn der Tipps für mich hat, aber sich selber nicht dran hält? Also lieber die nehmen, die da durch ihre Ergebnisse Vorbild sind. Also das Mentorenprinzip an sich.
Okay. Und ganz wichtig wird wahrscheinlich auch noch sein, wie man dann letztendlich mit dem Thema Geld umgeht, ne? Weil es kommt ja nicht nur darauf an, was bekomme ich am Anfang des Monats rein, sondern genau, wie gehe ich dann damit um? Nicht umsonst gibt es ja auch den blöden Spruch, Geld haben kommt von Geld behalten, was ja auch wieder so ein bisschen den Kreis schließt zu dem Checken, welche Ausgaben habe ich, sind da irgendwelche Ausgaben auch zu vermeiden. Ja, dass man einfach einen cleveren Umgang mit Geld hat und nicht sagt, die und die Summe ist jetzt da und die habe ich zur freien Verfügung, am Ende des Monats ist die auch weg.
Genau, da kommen wir in diesen großen Themenbereich Finanzpsychologie, auch Glaubenssätze im Umgang mit Geld, das ist natürlich wieder was ganz anderes, da haben wir auch schon super viele spannende Folgen zu gemacht, also da, wenn das interessiert, auch gerne mal reinhören, ist jetzt vielleicht ein bisschen viel für diese Folge, aber da natürlich ganz klar zu wissen, erstmal, was bin ich überhaupt für ein Charakter im Umgang im Umgang mit Geld. Und wo sind da die Vorteile, was macht es mir da leicht im Umgang mit Geld oder was sind auch die Herausforderungen? Und das hilft schon viel, wenn man das erstmal überhaupt in die ins Bewusstsein bringt, was kann ich und was sind meine Herausforderungen, damit man das dann auch lösen kann. Also man kann das alles lösen, aber es ist natürlich viel einfacher, wenn man weiß, was sind so diese Kräfte, die einem da vielleicht gerade noch schwer machen.
Ja.
Und eins der größten, was ich da immer wieder sehe, ist auf jeden Fall die Formulierung, ich brauche das aber. Solange ich in dieser Formulierung bin, die und die Ausgabe, die brauche ich oder die ist einfach notwendig, die ist obligatorisch, funktioniert es nicht. Sobald ich bei Ausgaben nur über fakultativ, also wahlweise denke, gibt das mir eine ganz andere Energie im Leben. Also alles ist, habe ich ja selbst entschieden, dass es so ist, da bin ich auch nie Opfer gewesen, das hat nicht irgendwie irgendjemand einen Stempel von oben drauf gegeben, das ist bei dir in deinem Leben jetzt leider so. In seltenen Fällen mag das mal so sein, aber normalerweise habe ich das in der Hand und diese Haltung erstmal zu entwickeln, gibt schon ganz viel Energie frei, die richtige Gestaltung anzugehen, um Vermögensaufbau nochmal deutlich mehr Rückenwind zu geben.
Mhm.
Und wenn da irgendjemand eine Frage hat oder Support hat, dann darf natürlich auch Support haben mag, auch sehr, sehr gerne auf dich oder mich zukommen. Können wir gerne mal gucken, wem wir dabei welchen dieser Faktoren noch unterstützen können, dass das quasi das Ziel noch magnetischer wird und einem noch einfacher anzieht.
Ja, und zusammengefasst kann man, glaube ich, sagen, es sind das, wie Julian auch schon ausgedrückt hat, eigentlich alles sehr banale Dinge, die jetzt wahrscheinlich die wenigsten überraschen, aber im Zusammenspiel funktionieren sie tatsächlich und ihr werdet sehen, wie schnell es dann auch funktioniert und dann eben auch Spaß macht. Und wie hast du es gerade genannt? Magnet? Oder was hast du gerade gesagt?
Ja, genau. Magnetische Anzugskraft.
Genau.
Also je stärker die ist, desto einfacher ist es ja, das Ziel zu erreichen. Genau.
Und ja, genau.
Je mehr ich an diesen Faktoren arbeite, desto magnetischer wird das.
Aber dass man dann auch immer hungriger wird, weil man einfach merkt, es funktioniert und es macht Spaß. Und dann macht es ja auch einfach große Freude, sein Depot da immer weiter wachsen zu sehen. Und ja, vielleicht auch schon davon zu schwärmen, was macht man vielleicht irgendwann mal damit, aber der erste Weg ist ja, man muss es aufbauen. Genau. Ich würde sagen, damit schließen wir die Folge und natürlich mit unseren allbekannten Worten: Keep growing and stay healthy, especially financially. Deine Amelie Lieder.
Und dein Julian Krüger. Einen weiterhin schönen Tag. Bis zur nächsten Folge.